podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Das ist für mich das TV-Match of the Year, zusammen mit Ospreay gegen Takeshita. Das sind für mich einfach, das ist dieselbe Kategorie, von der TJ gesprochen hat.
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Hi guys!
Der Winter naht. Zumindest bei AEW. Die Frage ist aber, war diese Show so eiskalt, wie uns jetzt ist, oder konnte sie uns nochmal richtig einheizen? Und damit begrüße ich euch am Donnerstag, dem 11.12., ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite Winter is Coming. Mein Name ist Niki und weil AEW uns hier den Frost vor die Tür stellt, brauche ich natürlich zwei heiße Typen an meiner Seite. Der eine, der sprudelt nur so vor Expertise. Er hat in den 2000er und 2010ern viel Pionierarbeit für das Wrestling in Europa geleistet und sitzt heute hier, um mit mir eingepackt über diese Show zu sprechen. Einen wunderschönen Tag, TJ.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, findet ihr den Winter auch so scheiße wie ich? Im Winter gibt's eigentlich nur zwei gute Sachen. Das eine ist Weihnachten, das andere ist AEW Winter is Coming und darüber reden wir heute.
Der andere heiße Typ hier an meiner Seite hat sich bei Spotfight jetzt gut eingelebt, ist nicht mehr aus dem Team wegzudenken. Der absolute Sicko vor dem Herrn, unser AEW-Experte, der Aaron, ist natürlich auch wieder dabei. Hallo Aaron.
Hallöchen, ihr zwei. Ich freue mich heute, dass wir uns gemeinsam über den Winter beschweren können, weil ich bin auch kein Fan. Denn bei mir ist es ja sehr oft so, dass ich sage, bei diesen ganzen kalten Tagen und diesem schnellen Dunkel werden die Winterdepression naht. Aber ja, das Continental Classic und vielleicht auch das ein oder andere gute Match sollte doch für bessere und hoffentlich wärmere Momente heute sorgen. Oder vertue ich mich da, Niki?
Nee, das auf jeden Fall. Es muss uns heute auf jeden Fall noch wärmer werden. Also ich finde, es ist hier viel zu kalt. Ich finde, heute muss es auf jeden Fall noch wärmer werden. Und woran merkt man an unserem Kanal, dass der Winter naht oder dass die Weihnachtszeit naht? Richtig, der Weihnachtspodcast steht vor der Tür. Am Sonntag könnt ihr euch dieses Spektakel angucken. Ab 15 Uhr geht's da los. Und am Samstag, also einen Tag davor, haben wir was sehr Nices für euch AEW-Fans. Weil Collision ist nicht in den USA, Collision ist in Wales. Und was heißt, dass, wenn Collision in Wales ist? Beste deutsche Sendezeit. Wir schauen Collision dann live im Watchalong zusammen. Der Aaron und ich, wir werden das zusammen mit euch streamen und danach flüssig zu Saturday Night's Main Event rüberschalten. John Cenas letztes Match, das wollen wir uns natürlich anschauen. Also ihr hört schon, Weihnachtspodcast, Watchalongs, es ist wirklich einiges los am Wochenende. Den ganzen Spaß findet ihr natürlich auf twitch.tv/spotfight.de. So, ich würde sagen, genug geplackt. Lass uns reingehen in diese winterliche Folge von AEW Dynamite, die ja insgesamt, Aaron, schon recht stacked war, ne? Mit einem World-Title-Match, die Frauen-Tag-Title werden das erste Mal vergeben, wir sehen Hangman und Swerve. Also Winter's Coming ist ja auch in der Vergangenheit immer schon ein krasser Pay-Per-View gewesen, oder?
Kein Pay-Per-View, sondern eine prestigeträchtige Weekly. Natürlich. Nichtsdestotrotz gebe ich dir hundertprozentig recht. Also wir können uns ja alle noch an 2020 erinnern, wo Sting sein AEW-Debüt gefeiert hat. Im Übrigen, Fun Fact, vor dieser Show in einem Dark Match hat Steve Borden Jr. sein AEW-Debüt dann tatsächlich gefeiert, was ich auch sehr spannend finde, wie der Vater, so der Sohn. 2021 hatten wir dieses grandiose 60-Minute-Time-Limit-Draw zwischen dem Hangman und Danielson, an was ich mich erinnern konnte. 2022, glaube ich, hatten wir auch irgendein Match aus dieser Best-of-Seven-Serie zwischen The Elite und dem Death Triangle, und 2023 war dann schon Continental Classic-Zeit und ich glaube, da hatten wir Moxley gegen Swerve. Das einzige Jahr, wo ich sage, wo ich nicht wirklich mitgerissen war, war 2024. Insofern klären wir mal, wie die heutige Episode von Winter is Coming dann tatsächlich da dazu passt zu dem Thema, oder?
Also große, große Fußstapfen, die hier auf jeden Fall zu füllen sind. Und wir gehen rein mit dem Women's Tag Team Championship Tournament Finale zwischen Tony und Mina und den Babes of Wrath. Die haben sich ja beide durchgesetzt, stehen jetzt hier verdient im Finale, um die ersten Titelträgerinnen zu werden. Erstmal zum Turnier, Aaron. Das Finale bei Winter is Coming. Das haben wir ja eigentlich überlegt, okay, kann man das nicht schon bei Full Gear bringen? Nee, wir bringen es jetzt bei Winter is Coming. Ist das jetzt eine sinnvolle Platzierung hier oder hätten wir es lieber doch vielleicht früher oder sogar noch später anfangen müssen?
Also ich finde es ein bisschen deplatziert, einfach aus mehrerlei Gründen. Erstmal haben wir bei Winter is Coming im Main Event jetzt das World Title Match. Bedeutet, jeder schaut bei den Damen so oder so nicht genau hin. Und dafür, dass es die ersten Women's Tag Team Titel sind, die ja dann auch vergeben werden, ist es ein bisschen schade. Plus die Tatsache, wir haben auch gleichzeitig noch ein anderes Turnier laufen, wo nochmal viel genauer hingeschaut wird. Also ist es so oder so nicht unbedingt das Beste. Was ich am Ende, und das hat TJ letzte Woche eigentlich auch noch gesagt, mit am bescheidensten finde, ist einfach die Paarung im Finale, weil wir keine Heel- gegen Babyface-Dynamik haben. Oder TJ?
Ja, ich muss es aber ein bisschen verteidigen. Prinzipiell, Aaron, gebe ich dir recht, aber wenn du dieses Match schon diese Woche bringst, in einer Woche, wo du ein World-Title-Match hast, dann denke ich, ist dieser Spot zu Beginn der Show am besten geeignet für dieses Match, weil da hast du noch am meisten TV-Zuschauer, klassischerweise. Da sind die meisten Augen auf dem Produkt und deswegen war das schon in Ordnung, diese Woche, wo es geplant war, das Match dann an den Beginn der Sendung zu packen, Niki.
Das auf jeden Fall die Frage ist, blieben die Augen dran, blieben unsere Augen dran? Wir gehen rein ins Match. Mina und Harley starten, taggen sich dann aber unter großem Jubel aus. Wir haben Muller und Tony, die hier im Spotlight stehen, die auch gute Reaktionen vom Publikum bekommen. Tag-Regeln sind ja bei AW Tag-Team-Matches immer so ein bisschen so eine Sache, aber das ignorieren wir hier einfach mal. Das Match plätschert jetzt so ein bisschen vor sich hin. Die größten Reaktionen meiner Meinung nach bekommt jetzt eine Willow. Wann macht man eigentlich mit der mal was? Das ist jetzt die Frage, werden wir gleich sehen. Irgendwann umschlingt die Willow die Mina mit ihren Beinen und dreht sich mit ihr im Ring, weil, warum nicht? Und da muss ich mir sagen, okay, mir fehlt da so ein bisschen die Ernsthaftigkeit in diesem Match. Ich werde darauf später nochmal zurückkommen, bei einem anderen Match, wo das genau andersherum der Fall war. Der Hot Tag zu Tony Storm holt jetzt die Crowd auch ordentlich rein. Im Ring setzt Mina jetzt einen Figure 4 an. Harley schafft es aber, diesen Figure 4 umzudrehen. Und dann kommt Tony rein und dreht die beiden wieder rum, sodass es wieder andersrum ist. Und dann kommt die Willow wieder rein und dreht sie auch wieder andersrum. Also auch wir wieder. Ja, okay, es geht hier um die ersten Titelträgerinnen im Tag-Team-Bereich bei den Frauen. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hätte ich mir gewünscht. Es folgt ein Schlagabtausch im Ring. Alle vier fallen zu Boden. Die Crowd reagiert mit AW-Chants. Slingblade von Mina, Storm Zero von Tony. 1-2, aber Willow rettet den Tag, befördert Tony aus dem Ring. Im Ring tritt Mina einmal über den Kopf von Harley drüber, das sah nicht so schön aus, aber Willow dann mit der Dr. Bomb. 1, 2, 3. Die Babes of Wrath gewinnen das Turnier und damit auch die Women's Tag Team Title. TJ, wie hat dir erstmal das Match gefallen?
Gut, zu dem Match hast du schon das Allerwichtigste gesagt, die Ernsthaftigkeit hat gefehlt. Ne? Das liegt daran, Aaron hat es vorhin auch angesprochen, Face gegen Face, es sind zwei Teams, die sowieso eher so ein bisschen Richtung Comedy sind und das war auch schon mein größtes Problem. Mein zweitgrößtes Problem war das Finish. Das ganze Finish hat relativ kalt und out of nowhere gewirkt, weil halt Mina leider am Ende ihren Roundhouse-Kick zweimal hintereinander versemmelt und was dann danach passiert ist, war relativ out of nowhere. Ich musste schmunzeln bei der Kombination von Moves, die Babes of Wrath am Ende gebracht haben. Erst Harley Cameron mit ihrem Finish und sie taggt aus. Und dann kommt ihre Partnerin Willow rein und die macht auch nochmal ihren Finishing-Move. Das ist prinzipiell etwas, das solltest du in dieser Form nicht machen. Also wenn du Harley bist und du hast dein Finish gemacht, warum coverst du nicht? Die einzige Situation, wo es eigentlich legitim ist, für ein Tag-Team zwei Finisher hintereinander zu machen, ist, wenn du erst taggst, dann macht der eine seinen Finish, dann macht der andere seinen Finish. Wham, bam, thank you, ma'am. Die Hardy Boys zum Beispiel haben das perfektioniert. Aber ja, das war so ein kleines Detail. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das wird dir aber sicherlich irgendjemand noch beibringen. Da bin ich mir ganz sicher, Aaron.
Also insgesamt muss ich sagen, der Schocker hat gesessen. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass die Babes of Wrath hier das Ding machen. Ich will auch gar nicht mehr so viel anfügen bei der Tatsache, dass wir hier einen überraschenden Sieger bekommen haben, sondern eigentlich auch mal einer Harley Cameron ein bisschen Lob aussprechen. Ich finde gerade diese Anfangsphase in dem Match, wo Harley sich ja dann auch gegen eine Mina immer wieder in einem kleinen technischen Duell beweisen muss, zeigt schon, dass sie große Fortschritte in ihrer ganz kurzen Wrestling-Karriere durchaus gemacht hat. Von dem her kann man diese Überraschung durchaus vertreten und einfach auch mal sagen, hey, hat gesessen, kam out of nowhere. Ich hoffe, ihr macht auch wirklich was und es ist jetzt nicht einfach nur ein Prestige-Ding, das mit rumgetragen wird, sondern lasst dann auch wirklich eine Tag-Team-Division entstehen und belasst es bitte nicht hierbei. Jetzt muss meiner Ansicht nach von diesen wirklich Babyfaces of Babyfaces eine Fehde gegen gute Heels kommen, damit wir das auch wirklich ernst nehmen können. Weil mit dem Finale, das mich ehrlich gesagt sehr kalt gelassen hat, hast du das nicht geschafft.
Okay, also das hat uns schon mal kalt gelassen, da mussten die Jacken eigentlich noch anbleiben, weil das war schon kalt. Nach dem Match steht jetzt René Paquette mit im Ring, gratuliert beiden Siegerinnen, die halten nochmal kurz eine Promo, wir sind müde, das war ein echter Kampf, wir sind, oder Willow sagt dann, ich bin stolz auf Harley Cameron, das was Aaron noch gerade gesagt hat, sie ist gut geworden, you deserve a chance von der Crowd zum ersten Titelgewinn von Harley Cameron bei AEW. Harley erzählt jetzt nochmal, dass Willow ihre zweite Gegnerin jemals war, wie stolz sie ist. Dann gibt es nochmal Fett Pyro. Also da dachte ich mir, okay, krass, damit ist die ganze Halle jetzt aufgewärmt. Dann gab es den Handshake mit Tony und Mina. Da dachte ich mir, okay, gut, da entwickeln wir uns jetzt nicht weiter, da bleiben wir jetzt erstmal dabei. Und Aaron, die Babes of Wrath sind jetzt Gewinnerin und jetzt Champions. Was machen wir daraus? Gerade weil du ja jemand warst, der bei Tony Storm gesagt hatte, die hat damals den World Title verloren, um eben in diesem Turnier zu gewinnen. Jetzt hat sie hier verloren. Was machen wir denn mit ihr? Was machen wir mit Tony und Mina jetzt insgesamt vielleicht?
Also das Schlimmste im Wrestling ist ja grundsätzlich Stillstand. Und eigentlich hast du mir jetzt seit dem World-Title-Verlust von Tony nur Stillstand präsentiert. Ich würde mir sehr wünschen, wenn man jetzt einfach auch wieder bei ihr ein gewisses Character-Development an den Start bringt. Du kannst auch mir eine Toni Storm, die mehrfach nicht erfolgreich war, verkaufen, an sich zweifelt und vielleicht einfach diesen Next Step macht. Ich meine, seit Monaten reden wir darüber, dass Tony ja jetzt auch ein bisschen in das Farbfernsehen übergehen kann und ein bisschen mehr Farbe, Tiefe, vielleicht dann eben auch ein bisschen mehr Edge wieder zeigen könnte. Das wäre tatsächlich eine notwendige Weiterentwicklung, weil wenn selbst eine Tony Storm mich irgendwann nicht mehr mitreißen kann in der Women's Division von AEW, dann sieht es wirklich düster aus und das wollen wir doch alle mal nicht hoffen.
Nee, das definitiv nicht. Wir hoffen, dass es da in irgendeiner Form weitergeht, dass sich was entwickelt. Du hast es gesagt, Stillstand ist wirklich schlecht, aber da warten wir jetzt einfach mal die nächsten Wochen ab. Wir haben jetzt neue Champs und wir wollen mal gucken, in welche Richtung das dann die nächsten Wochen geht. Wir gehen Backstage zu Samoa Joe und den Ops. Da hält Joe nochmal kurz eine Promo, wo er sagt, Eddie, du wolltest den Mann, den du durch Ring of Honor gefolgt bist, aber was du nicht verstanden hast, ich bin genau dieser Mann die ganze Zeit gewesen. Ich bin ruthless by design, ich interessiere mich nicht für Männer wie dich. Der Mann, zu dem du aufgeblickt hast, ist eine wunderschöne Vorstellung, aber heute zeige ich dir, worum es hier in dieser Industrie wirklich geht. Solide, gute Promo, wir sehen nachher von Eddie Kingston dasselbe in grün nochmal. Wir hypen das World Title Match im Main Event noch ein bisschen und damit, wenn ihr nichts weiter zu sagen habt, würde ich ins erste...
Aaron, ich hätte tatsächlich eine Kleinigkeit anzumerken, einfach auch für die Leute, die da nochmal Collision gesehen haben, beziehungsweise die Dynamite davor. Gerade das, was Joe hier entgegengesetzt hat, wäre ein perfekter Spot letzte Woche für die Dynamite-Episode gewesen, um da reinzugrätschen, muss ich ganz ehrlich sagen, damit er nicht wie letzte Woche wie so ein Depp da steht. Ja, das Eddie Kingston-Segment danach ist noch gekommen, wo ich sage, das hat sich dann schön ergänzt, aber naja, geht's dir da auch so, TJ?
Mir geht es bei dem Segment auch so, aber ich möchte noch kurz über was anderes reden, bevor wir zum ersten Match kommen, Niki. Denn es gab dann noch ein Backstage-Segment von Moxley und den Death Riders, wo Moxley vorne steht, die Death Rider sitzen hinten auf der Treppe und sind so ein bisschen ambivalent, würde ich mal sagen, von ihrer Körpersprache. Ne? Also die Story wird uns da subtil weitererzählt. Wir haben sogar in diesem Segment, während dann Moxley redet, eine zweite Kamera. Eine dokumentarische Kamera, die teilweise ihn beim Reden von der Seite zeigt, die dann aber auch mal rüber schwingt zu den Death Riders und die Reaktionen von denen einfängt. Und ja, schließlich steht dann am Ende Daniel Garcia auf und wendet sich zu genau dieser zweiten Kamera. Das war ein kleiner Fehler, denn filmwissenschaftlich betrachtet hat diese zweite Kamera die Funktion, dokumentarisch zu sein. Und dann redest du nicht in die Kamera, sondern in die Hauptkamera. Aber das sei mal nebensächlich. Und ja, dann hat Daniel Garcia noch ein bisschen TV-Zeit gekriegt, um sein nächstes Match zu hypen, Aaron.
Ich grätsch da auch noch mal rein. Ist euch aufgefallen, dass diese Moxley-Promo im Gegensatz zu dem, was Daniel Garcia dann am Ende angefügt hat, wirklich sich mittlerweile wie eine Plain Babyface-Promo anhört? Also auch von dem, worüber er spricht, wir sind nicht unterzubekommen, da geht es überhaupt nicht mehr um Macht, irgendwas zurückgewinnen oder ähnliches, sondern wir sind die, die aufstehen, wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Ja, es wird jetzt schwer, aber wir kämpfen uns da durch. Das sind Motivations- und Kampfansagen und nicht mehr irgendwelche diktatorische Reden, die ein Moxley da schwingt. Also das hat sich jetzt wirklich über die letzten Wochen so sehr geändert, wo ich auch sagen muss, hey, das war nur ein kleines Backstage-Segment jetzt in dieser Dynamite, wo wir Moxley wieder gesehen haben, aber er hat wieder das meiste rausgeholt und mir erklärt, wo er jetzt gerade charakterlich steht. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die können ganz wenige mit dieser Sendezeit so viel anfangen, Niki.
Und gerade in dieser Woche, wo die Death Riders ja gar nicht weiter gefeatured sind, finde ich das auch gut, dass wir hier jetzt nochmal ein Backstage-Segment bekommen haben. Und ich fand es auch spannend, weder ein Claudio noch ein Pack waren dort dabei. Da waren nur Moxley und ich sag mal die drei jüngeren Personen, die jetzt relativ neu bei den Death Riders sind. Finde ich gut. dass wir die weiter gefeatured haben. Du hast gesagt, Babyface-Promo schon. Da entwickelt man sich auf jeden Fall Stück für Stück weiter. Es ist eine sehr lange Erzählung. Es ist eine sehr langsame Erzählung. Man kann sich da viel reindenken. Wer da Bock drauf hat, ist da absolut gecatcht. Und ich glaube, da gehören wir dazu. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt, okay, das dauert mir jetzt irgendwie ein bisschen zu lang. Da muss jetzt irgendwann mal was kommen. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall, wird es weiterentwickelt. World's End wird bestimmt da auch nochmal eine Rolle spielen. Continental Classics sind alle ordentlich mit dabei. Und damit gehen wir weiter. In das erste Match. Okada gegen Jack Perry. Wir gehen ins erste Continental Classic Match des heutigen Tages. Und wie gesagt, wir hören die Musik von Jack Perry. Wer sich jetzt wundert, was Jack Perry auf einmal mit dem Continental Classic zu tun hat, der kann A, entweder die Collision Review hören oder B, kann einmal ganz kurz zuhören, Darby Allin ist wirklich verletzt. Darby Allin hat sich wirklich im Match mit Kevin Knight verletzt, wird aus dem Turnier genommen. Der Platz von ihm wird jetzt von Jack Perry eingenommen. Das ist eine blöde Situation. Das gehört halt aber dazu, aber vor allem, wenn du Darby Allin heißt, das Risiko, mit dem Risiko musst du halt immer leben, wenn du Darby Allin unter Vertrag hast. Und deshalb fand ich es auch schon schwierig, ihm da diesen Spot zu geben in diesem Turnier. Aber Jack Perry ist dann jetzt da der Mann, der ihn ersetzt. Wie gesagt, Collision Review hören, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Perry hat somit dann auch schon eine Niederlage und versucht deshalb im Match schnell reinzugehen, versucht schnell Oberwasser zu bekommen, springt sogar einen Dive aus dem Ring und dominiert Okada in den ersten Minuten tatsächlich. Das Match dreht sich dann aber, als Okada den armen Jack vom obersten Turnbuckle runterkickt. Dann ist Okada am Drücker, außerhalb vom Ring wird der Perry dann ordentlich bearbeitet. Und nach der Werbung gibt es einen Schlagabtausch im Ring. Jack Perry kann nicht mithalten. Ich finde, das wurde hier schon gut erzählt. Okada schon der Typ mit den wuchtigen Aktionen, der Perry immer wieder umhaut. Aber Perry eben auch der immer wieder kleine Nadelstiche setzen kann, immer wieder kurz zurückkommen kann, wieder zurück ins Match findet. Er zieht nach einem Whip-In dann auch eine brachiale Lariat gegen Okada durch, wo ich mir immer denke, okay, eine Lariat von einem kleineren gegen den größeren, okay, geschenkt. Ein Flip in der Ecke lässt Okada ins Leere laufen, da kann TJ vielleicht noch was sagen, da lief nicht so alles so ganz so grün. Suplex von Perry, 1-2 Kick-Out. Ansatz zum Rainmaker, gekontert in eine Hurricanrana, ein Knee-Strike von Perry hinterher, Cover, aber auch hier wieder das Kick-Out. Jetzt kriegen wir zum ersten Mal This Is Awesome Chance von Publikum. Perry möchte jetzt einen Hold ansetzen, aber Okada beißt sich frei. Jetzt setzt er den Tombstone gegen Perry an, aber er muss ihn absetzen, weil Jack Perry sich genüsslich in die kleinen Okadas reinbeißt. Er versucht, Okada einzurollen. 1-2, Kick-Out. Also hat ihn weiter jetzt nicht beeindruckt. Perry setzt schnell eine Snare-Trap hinterher. Okada sieht gar nicht gut aus im Gesicht. Er ist wirklich fertig, aber er schafft es gerade so, in die Seile zu krabbeln. Im Ring jetzt ein bisschen aus dem Nichts der Rainmaker. Aber kein Cover, weil Okada ist jetzt gierig, Okada will noch einen ziehen. Er zieht Perry hoch, will einen zweiten ansetzen, dieser unterläuft den aber. Der Dropkick von Okada geht ins Leere. Jack Perry jetzt in der Ringecke, es soll ein zweiter Running Knee werden. Okada kontert in den Rainmaker Nummer 2, 1, 2, 3. Okada gewinnt dann doch noch am Ende mit dem zweiten Rainmaker. Damit TJ Okada jetzt bei 6 Punkten, genauso wie ein Kyle Fletcher, der ja nachher noch sein Match hat. Wie hat dir dieses Match jetzt erstmal gefallen?
Ja, also ich glaube, lange wird der Okada sich nicht drüber freuen können über die 6 Punkte, weil das eigentlich ein sicheres Ding ist, dass Kyle Fletcher nachher sich auch nochmal 3 Punkte holt. Das Match hat mir an sich okay gefallen. Also ich denke, Jack Perry ist auch ein guter, fairer Ersatz für Darby. Das ist nicht ohne Grund, das ist jemand mit derselben Statur. Ich denke, das wird durchaus auch der Hintergrund gewesen sein, ihn hier reinzusetzen. Den besagten kleinen Botch, den hast du schon angesprochen. Ja, passiert, war jetzt für mich nicht so schlimm. Viel interessanter fand ich eigentlich diesen Moment, ne, den Cut-Off im Match, wo Jack Perry auf dem obersten Ringseil stand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und statt dem 10. Schlag ins Gesicht von Okada gibt es den Mittelfinger in sein Gesicht und Okada reagiert, indem er Jack Perry aus dem Ring rausschubst. Der purzelt irgendwie auf einen Kabelträger. Und war dann ab dem Moment in der Situation, dass er sich wieder hochkämpfen musste in dem Match. Das mit den zwei Rainmakern, beziehungsweise dem Ansatz zum zweiten Rainmaker, das war schon gut. Ich würde nicht sagen, dass das Gier war von Okada, sondern das war schlichtweg Wut. Also ihm wurde in die Klöten gebissen, Aaron, kurz davor. Und das war doch auch eine kleine, schöne Geschichte, die man hier erzählt hat in diesem sehr verbissenen Match.
Genauso habe ich es aber auch interpretiert. Das war ein Okada, der dann wirklich auch methodischer vorgegangen ist. Ich muss sogar sagen, dass er nach diesem anfänglichen Überwasser von Perry sehr hart und stiff und auch aktiv zu Werk gegangen ist, was ja ein Okada nicht immer tut, sondern meist eher die Fehler des Gegners ausnutzt. Ich finde, das ist hier auch nochmal gut dargestellt worden. Und man muss auch sagen, ein Okada macht potenziell wirklich als Finish diesen Ripcord-Lariat und nicht einen einfachen an der Hand halten Lariat, was man hier gesehen hat, sondern das war wirklich reines Punishment, hat mir gut gefallen und ich muss auch sagen, hier einfach auch mal Kudos ans Booking. Wir hatten letzte Woche die Situation zwischen Perry und Okada. Man hat dann den Ausfall von Darby auch so kompensiert, dass man dann einen Perry direkt reingestellt hat und wir erzählen auch da eine Geschichte zwischen Okada und Perry weiter. Das ist sinnvoll, das funktioniert. Aber auch hier, das war jetzt kein Highlight-Match für mich. Das war gut anzusehen, das hat auch Spaß gemacht. Aber so richtig wohlig warm habe ich mich da jetzt auch noch nicht gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Niki?
Nee, ich glaube, die Jacken lassen wir mal lieber noch an. Es ist dann doch noch recht kühl. Also ich würde sagen, wir gehen weiter. Und jetzt, ja, eigentlich können wir jetzt von letzter Woche einmal kurz ein Tape rausholen, können das gleiche abspielen und dann können wir eigentlich weitergehen. Weil nach dem Match sehen wir Don Callis im Ring mit der ganzen Don Callis-Family und eben zwei Geldtaschen. Don Callis wendet sich jetzt an Perry, der sagt, das war eines der intensivsten Matches für Okada, bliblablub. Am Ende sagt er, okay, Perry, möchtest du in die Family? Ich gebe dir sogar einen Signing-Bonus von $1 Million. Und Perry ist sich jetzt unsicher und Callis dann nochmal, okay, wenn dir das die Entscheidung leichter macht, dann sage ich dir, wir sind gerade 8 Leute, du bist alleine, wir bringen dich in den Rollstuhl, wenn du jetzt nicht joinst. Okay, es ist erstmal ein Argument, muss man schon sagen. Und Perry nimmt jetzt das Mikrofon und sagt, er hat zum zweiten Mal am heutigen Tag, nehme ich den Mund etwas zu voll. Er attackiert die Family und, oh Wunder, natürlich 8 Leute, er wurde niedergemacht. Jetzt kommt der Luchasaurus raus, will helfen, die Bucks kommen und wollen helfen, mit Stühlen bewaffnet, die machen dann auch den Save. Die Bucks dann jetzt aber mit Okada im Ring. Letzte Woche hat er den Rainmaker gegen einen der Bucks durchgezogen, diese Woche sehen wir den BTE-Trigger, Aaron. Das war eigentlich Copy-Paste minus Kenny Omega von letzter Woche, oder nicht?
War's. Und letzte Woche hat es den BTE-Trigger für Kyle Fletcher gegeben, jetzt gibt es ihn für Okada. Es ist genau dasselbe, also du kannst die Kritik von mir von letzter Woche hier einfach auch copy-pasten, weil ich gesagt habe, dieses ganze Thema rund um diese Elite-Wiedervereinigung fühlt sich nicht so heiß an, wie es sollte. Es ist für mich ein Act, der rein auf Nostalgie und nicht auf der Tatsache, dass diese Storyline gerade wirklich so gut ist, basiert. Und das ist ein bisschen schade. Das kann man jetzt auch vorwegnehmen. Ja, ein Kenny kommt hier nicht raus, den sehen wir dann dafür aber in einem Backstage-Segment. Weil das kann man euch auch so ersparen, relativ uninspiriert daherkommt, indem dann eigentlich auch nur sich auf ein Trios-Match für nächste Woche geeinigt wird, wo ein Kenny Omega dann am Ende des Tages sagt, ich brauche das Geld nicht, die Elite kommt zurück und wir duellieren uns mit euch. Und ganz ehrlich, ja, das ist einfach nicht inspiriert genug, wie du mir auch den Character-Arc von den Young Bucks, die ja wirklich mit diesem Jobber-Gimmick etwas zu erzählen hatten und auch mit einem Kenny Omega gut und sinnvoll weitererzählst. Finde ich etwas schade, ehrlich.
Ja, vor allem, es geht jetzt wieder um die Millionen. Ne? Also wir hatten dieses One-Million-Dollar-Match, hatten wir schon. Und jetzt geht es genau um diese 1 Million Dollar nochmal. Also das ist schon irgendwie Quatsch. Wie gesagt, alles wahrscheinlich auch hat was damit zu tun, dass ein Kenny, wie gesagt, jetzt nicht die großen Stories irgendwie übernehmen kann und die großen Matches jetzt noch abfeuern kann. Okay, aber ich finde, man kann trotzdem was Inspirierteres draus machen, als man es jetzt getan hat. Also mir bleibt da, also mir ist kalt, mir ist noch kälter geworden, möchte ich sagen. Ich würde die Jacke eigentlich fast wieder noch ein bisschen enger zumachen. Aber uns muss jetzt mal ein bisschen warm werden heute. Aber vorher gucken wir uns noch ein kurzes Videopaket an zum Titelgewinn der Babes of Wrath. Die feiern Backstage zusammen mit Mark Briscoe und der ganze Conglomeration heißen sie. Die feiern einfach ein bisschen gut, dass man das nicht im Ring gemacht hat, sondern jetzt Backstage macht. Okay. Ich hätte es vielleicht cooler gefunden, wenn sie dann nach dem Sieg zum Ring rauskommen. Die feiern im Ring. Aber geschenkt. Danach sehen wir noch ein Videopaket zu Mercedes Moné. Und Mercedes Moné, da muss man zumindest sagen, da entwickelt sich Stück für Stück auch was. Mercedes Moné hat nämlich beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View ihren ersten Titel verloren. Sie hat, oder der Downfall von einer Mercedes Moné, TJ, hat jetzt langsam begonnen. Welchen Titel verliert sie denn als nächstes? Beim Prater Catch vielleicht? Verliert sie da den Prater Catch-Titel?
Ja, das ist eine gute Frage, welchen Titel sie verliert. Sie hat ja noch immer so viele. Also wenn du einen verlierst, einen von 13, wenn ich gerade richtig zählen kann, ist das denn wirklich so schlimm? Ich weiß es nicht. Ist das die erhoffte Charakterentwicklung? Ja, ich denke mal, dass das der Beginn davon ist, oder Aaron?
Ja, ich gehe schon davon aus. Wenn man jetzt auch sich das genau anguckt, dass jetzt AEW auch in Europa ist dieses Wochenende und theoretisch Wien nicht so weit weg wäre und ich glaube Prater Catch sogar dieses Wochenende stattfindet, aber legt mich nicht drauf fest, dann könnte das durchaus der Downfall sein und eine Mercedes Moné, die im wahrsten Sinne des Wortes jungdeutsch Crash-Out geht und dann immer mehr die Nerven verliert, weil sie selber nicht ja, wie soll ich sagen, das verkraften kann, dass sie auch mal durch einen Einroller oder wie bei Final Battle eben gegen eine Red Velvet passiert, den Titel verliert, dann muss ich sagen, ist es eine Charakterentwicklung. Ob es jetzt die beste ist, wird die Zukunft zeigen, weil für mich eigentlich der TBS-Titel auf jeden Fall der sein muss, der als letztes geht. Sie bezeichnet sich auch in jedem Segment weiterhin als ich bin immer noch der TBS-Champ, ich bin immer noch der TBS-Champ. Also ist es auf jeden Fall der Weg dahin, dass sie final diesen Titel verliert, oder TJ?
Sie geht Crash Out. Wow, Aaron, also von dir kann sogar ein alter Hase wie ich noch was lernen.
ja, aber ja, vielleicht habe ich jetzt dann auch gleich noch einen Crash-Out, wenn der Niki nämlich mit dem nächsten Segment weitermacht, weil da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich dann auch ganz ehrlich mal ein bisschen ungehalten.
Ich glaube, du redest von dem Briscoe-Segment. Vorher schiebe ich ganz kurz noch die Eddie Kingston-Promo ein. Er redet über Terry Funk Backstage mit René Paquette. Er sagt, er steht 0-2 bei World Titeln. Und er sagt, er will jetzt hier nicht zusammenbrechen. Er will Folgendes. Er weiß nicht, wie viele Titelkämpfe noch in ihm stecken. Samoa Joe, du wirst den Kampf deines Lebens bekommen und ich werde nicht unterzukriegen sein. Das möchte ich nur kurz noch dazu geschoben haben. Und jetzt, Aaron, wir gehen mit Tony Schiavone in den Ring. Der holt jetzt Mark Briscoe raus. 3 Wochen! 3 Wochen nach dem Titelgewinn haben wir es geschafft. Tony Khan hört unsere Podcasts. Er holt Mark Briscoe nach draußen vor echte Menschen. Da sitzen echte Menschen. Tony Schiavone sagt, diese Woche verteidigst du deine TNT Championship gegen Danny Garcia. Wie fühlst du dich eigentlich? Also, sagt Briscoe, so viele Hater da draußen haben gesagt, ich packe es nicht, ich werde nie Champ. Ja, here we are. Alle, die da draußen gezweifelt haben, küsst meinen schneeweißen Arsch. Laute Kiss My Ass Chance. Am Samstag werde ich Danny Garcia besiegen und dann wird er auch schon unterbrochen von einer Stimme, die durch die Zuschauerreihen reinkommt. Unser Lieblingsfreund Wheeler Utah meldet sich zu Wort. Der vergleicht Mark Briscoes mentale Kapazität mit der eines Hühnchens und dann nimmt Danny Garcia sich das Mikrofon. Er sagt, Mark, wenn ich dich so angucke, das macht mich alles einfach nur traurig und es wird noch viel trauriger, wenn ich dir am Samstag die TNT Championship abnehme. Briscoe entgegnet, dass das große Hinternversohlen ansteht. Damit endet dieses kleine Segment, Aaron. Du möchtest Crash-Out gehen. Ich biete dir hiermit die Bühne, dich einmal auszulassen.
Also es wäre sinnvoller, statt diesem Segment irgendwelche Hühnchen zwitschern zu hören, denn das war absolut gar nichts. Nach 3 Wochen, wo sich dieser Sieg von Mark Briscoe wie eine Ewigkeit entfernt anfühlt, schaffst du es dann mal, mir überhaupt ein Segment zu bringen. Und dieses Segment ist in sich wirklich so schwach, dann wird ein Mark Briscoe gefragt, wie geht es ihm mit diesem Match gegen Danny Garcia? Ja, wie soll es uns gehen? Du hast uns keine Geschichte erzählt. Das ist doch auch nichts, wo uns jetzt hier bei Winter is Coming in irgendeiner Weise wärmer wird. Und am Ende des Tages wirklich das Detailreichtum der Blödheit in diesem Segment, dass dann auch noch eine Marina Shafir und ein Wheeler Utah einen Danny Garcia zurückhalten müssen, dass sie sich stattdessen eine zimmern. Also ganz ehrlich, das Highlight an diesem ganzen Segment, das vor Dummheit nur so strotzt, ich kann es nicht besser erzählen, ist ein Brian Danielson, der erwähnt, dass doch ein Mark Briscoe und ein Wheeler Utah auch gerne noch eine zimmern könnte, statt nur einem Danny Garcia. Das ist das Highlight. Das ist so verschenktes Potenzial. Danny Garcia, du langweilst mich. Mark Briscoe, tut mir leid, was Tony Khan mit dir macht. Also wirklich, da kann ich echt lieber Hühnern beim Gackern zuhören, als diesem Schwachsinn. Das nennt man Crashout im Übrigen, DJ. Was gelernt.
Ja, ich freue mich, dass du jetzt mal hier so ausrastet. Das ist, also normalerweise bin ich das ja in den Podcasts, der hier ausrastet und irgendwie schlechte Stimmung hat. Aber das ist ja gar unterhaltsam, Niki, wenn hier einer rantet. Und dem Arno hat das nicht gefallen. Das macht mich ein bisschen traurig.
Nee, das macht mich auch traurig. Mich macht es auch traurig, dass wir das jetzt bei Collision sehen müssen, bin ich ganz ehrlich. Also das ist jetzt nicht das Match, wo ich mir denke, boah, deshalb schalte ich Collision ein. Aber gut, es wird so kommen. Danny Garcia wird verlieren und dann, keine Ahnung, kann Danny Garcia auch wieder gehen. Bitte, danke, tschüss. Wir sehen ganz kurz einen Angriff Backstage. Wir schalten nämlich dahin, wo eine Attacke vom Triangle Madness sehen, die zwei unschuldige Frauen angreifen, sich Backstage ordentlich vermöbeln. Jetzt kommt unser World Champ Chris Statlander dazu. Jawohl, wir haben sie wieder Backstage. Sie macht den Save mit dem Stuhl. Ja, ich habe dazu jetzt auch nicht weiter zu sagen. Es baut halt das Match für Collision auf. Da sehen wir die Sisters of Sin gegen Jamie Hayter und Chris Statlander. Aaron, wir werden es bei Collision angucken, aber warum?
Ich habe halt auch das Gefühl, dass unseren Zuhörern und Zusehern hier dieser ganze World-Title der Damen halt genauso egal ist, wie er sich gerade auch einfach anfühlt. Also wenn ich jetzt darüber nochmal rante, dass ich sage, Chris Statlander gehört eigentlich in die Shows und sie sollte doch Promos halten, sie sollte eine Fehde aufbauen, wäre das tatsächlich wunderbar schön, aber ich wiederhole mich jede Woche und mir geht einfach dieser diese Tatsache auf den Punkt, dass du wahrscheinlich jetzt dieses Tag-Team-Match bringst und uns am Ende irgendeinen seelenlosen Three-Way mit Thekla und Jamie Hayter dann bei World's End hinzimmerst. Und das hat auch dieser World-Title echt nicht verdient. Das ist extrem abgekühlt und der Tatsache nicht würdig, bin ich ganz ehrlich. Ne, Chris Deadliner hat das auch nicht verdient, da kann auch sie nichts für, sondern es ist einfach kein gutes Booking, bin ich ganz ehrlich.
Das definitiv. Mal gucken, ob wir sie irgendwann nochmal vor Publikum sehen, also nächste Woche, beziehungsweise nein, diese Woche dann bei Collision, das Match. So, jetzt ist auch vorbei mit sehr viel Kritik. Jetzt geht's mal in die Phase, wo wir langsam ein bisschen die Sonne geht auf, es wird ein bisschen wärmer. Und es heißt Tornado Tag. Die Ops, Shibata und Hobbs benannt hier, gegen Hangman und Swerve. Das heißt Tornado Tag, habe ich schon gesagt. Und ja, Hangman klettert erstmal mit einer Kette bewaffnet ins, oder klettert nicht ins, in die Halle, sondern kommt in die Halle. Er spawnt einfach irgendwo oben im Publikum. Und jetzt das Spannende, Swerve Strickland spawnt ebenfalls, aber an einem anderen Aufgang, ebenfalls mit Kette und Staple Gun bewaffnet. Das zeigt auch wieder, die beiden gehören nicht so richtig zusammen. Ja, die sind für ihre Sache hier, aber die gehören nicht so zusammen. Das Ops Dojo wird erstmal vorgeschickt, aber von Hangman und Swerve ordentlich niedergemacht, gestaple gunned. Also die werden komplett niedergemacht, runtergeschubst, die haben überhaupt nichts mehr zu sagen. Und ja, was soll ich sagen, wir gehen in ein Splitscreen und das heißt jetzt wirklich AEW Tornado Tag Match. Es ist völliges Chaos, Hangman schnappt sich einen Plastik-Weihnachtsbaum Backstage, beziehungsweise oben in den Eingangshallen, einen Plastik-Weihnachtsbaum und donnert den Hobbs auf den Kopf, während Swerve und Shibata den Merch-Stand, meine Güte, auseinandernehmen. Und auch das ist ein Stilmittel, was wieder und wieder vorkommt. Der Hangman schnappt sich jetzt eine Bierdose und trinkt diese Bierdose erstmal genüsslich, TJ, auf der Bar, die da rumstand.
Zu dem Moment muss ich was sagen, das war herrlich, weil kurz davor hat der Hangman Hobbs mit einem, ich glaube so Death Valley Driver durch einen Tisch befördert, geht dann zur Bar und dann siehst du dort den Barkeeper, so einen süßen alten Mann, der bestimmt schon seit 20 Jahren in dieser Arena arbeitet und noch nie was Spannendes erlebt hat und heute ist sein großer Tag, heute passiert mal was, geil, da werfen sich irgendwelche Männer durch Tische und der hat sich so gefreut, der Barkeeper, und dann spricht der Hangman ihn auch noch an, also entweder ist der Barkeeper der beste Schauspieler bei AEW Dynamite Winter is Coming oder er wusste einfach nicht, dass da jetzt irgendein Segment passieren wird und ja, klar, du willst ein Bier haben, Hangman, klar, hier hast du ein Bier. Der Hangman Aaron hat den Tag dieses Barkeepers zum besten Arbeitstag seines Lebens gemacht.
Es war herrlich und genau das ist es, dass wenn du ein Tornado-Tag mit Splitscreen hast, will ich genau solche Momente, die für Leben in einem Match sorgen, die sich so natürlich anfühlen und die sich genau nach diesem alles kann passieren in so einem Tornado-Tag anfühlt. Und das ist genau das Tollste und auch die Mimik und Gestik hervorragend. Aber der Hangman trinkt wieder, oder Niki?
Ja, da hängt mir ein Trick wieder. Das hat mich insgesamt ein bisschen daran erinnert, wer sich erinnert, Anarchy in the Arena oder so, irgendeins von diesen Matches war es, wo es Kenny Omega und Hangman an der Bar standen und eine Milch und ein Bier getrunken haben. Also es war herrlich. In der Werbung arbeiten sich dann beide Parteien Richtung Ring, aber auch hier werden direkt Tische aufgebaut, das ist komplettes Chaos. Im Ring dominieren die Ops dann den Hangman. Mit dem Comeback von Swerve kommen dann beide ins Match zurück, schaffen es die Oberhand zu gewinnen, aber auch hier auffällig, es gibt keine Interaktionen zwischen dem Hangman und Swerve. Zwischenzeitlich stehen sie sogar Rücken an Rücken, ohne dass sie sich in irgendeiner Form anschauen. Jeder macht so sein Ding, aber es kommt nie zu irgendwelchen gemeinsamen Aktionen oder ähnlichem. Swerve befreit dann irgendwann mal den Hangman aus einem Hold von Shibata mit einem Meteor gesprungen. Und jetzt wird die Crowd richtig. Jetzt, die Crowd ist die ganze Zeit schon dabei, aber jetzt platzt sie komplett. Und dann nach wie vielen Matchminuten kommen sie? Die gemeinsamen Aktionen. Und auf einmal funktioniert alles. Die beiden merken, oh, okay, wenn wir zusammen jetzt hier arbeiten, dann ist das wesentlich leichter. Dann schaffen wir hier richtig viel. Es kommt auch im Ring zu einem intensiven Staredown. Jetzt arbeiten sie komplett zusammen. Backshot an Shibata, Housecall von Swerve, Cover 1, 2, 3. Swerve und Hangman gewinnen dieses Match. Was für ein Match, was für eine liebevolle Erzählung dieser beiden Charaktere. Oder Aaron, würdest du mir da zustimmen?
Dafür lebe ich, was Storytelling anbelangt. Nach all dem, was die beiden sich an Promos im Ring gegeneinander in cineastischen Segmenten mit dem Hauseinbruch von Swerve, dem Hausanzünden von Hangman und den brutalen, ekelhaften Matches schon geliefert haben, schaffen die beiden es, in einem Match so zu interagieren, dass du so viel Verständnis für den anderen Charakter immer noch übrig hast, nicht zusammenzuarbeiten, singuläre Matches eigentlich innerhalb eines Tag-Team-Matches zu führen und gleichzeitig wirklich erst zum Ende des Matches zusammenzuarbeiten und auch der Face-Off dann ist, die sind sich noch nicht grün, da sind Vorbehalte, da ist Misstrauen da und trotzdem, sie schaffen es am Ende mit diesen zusammenarbeitenden Moves dann den Sieg zu holen. Und das ist einfach, das ist Wrestling, das ist Storytelling. Ich liebe wirklich jedes Detail daran. TJ.
Zustimmung in allen Punkten, Aaron. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war wirklich wunderbar erzählt. Da haben sie alles rausgeholt aus diesem Tornado Tag Team Match, was ja damit auch eine Special Stipulation hatte, Niki.
Und da muss man jetzt auch einfach mal sagen, also ich ziehe die Jacke noch nicht aus, ne? Ich ziehe sie noch nicht aus, aber ich muss mal mindestens die Kapuze schon mal abnehmen, weil das hat schon warm gemacht, das muss man schon sagen. Also das war wirklich, also wenn ihr was euch von dieser Dynamite angucken wollt, schaut euch definitiv dieses Match an. Was ihr euch vielleicht nicht anschauen müsst, ist Don Callis Backstage, der eben das Trios-Match für die nächsten Wochen dann irgendwann vorbereitet. Da springen wir einfach drüber, ist auch alles Quatsch. Wir sehen einfach dasselbe Match wie vor 5 Wochen nochmal. Big Stoke können wir auch fast skippen. Der steht auch Backstage, hypt nochmal sein Match von der Bang Bang, oder nicht sein Match, sondern das Match von FTR und der Bang Bang Gang macht dieses Fix für die Weihnachtsausgabe von Dynamite. Und jetzt gehen wir ins nächste Continental Classic Gold League Match. Und TJ, wir hatten hier auch wieder René Paquette neben dem Ring. Eigentlich ein cooles Stilmittel, was man jetzt so mit dem Continental Classic eingeführt hat, oder?
Ja, schön, dass du es ansprichst. Also hatten wir auch vorhin bei dem anderen Match von Okada und Jack Perry, da steht René Paquette vor dem Ring und ist so die quasi News-Reporterin, die ganz, ganz nah an der Action dran ist und die dir während den Entrances ein bisschen was zu den Matches erzählt, so ein bisschen Peaks behind the curtain und ja, ich habe mit den Athleten geredet und die fühlen sich heute so und so. Fand ich sehr, sehr cool. Also ist ein oldschooliges Stilmittel tatsächlich. Das kommt eigentlich ursprünglich aus den Territorien. Also wenn ihr ganz, ganz weit zurück nach hinten guckt in der Geschichte des Wrestlings, das war früher auch mal die Art und Weise, wie Kommentatoren oder Moderatoren ja ein Match inszeniert haben. Und das Match, was wir hier bekommen, ist durchaus ein interessantes. Kyle Fletcher, ne, mit seinen 6 Punkten, kann sich jetzt den 9. Punkt oder die 9 Punkte holen in seinem Bracket. Gegen Mike Bailey tritt er an. Und die beiden, für ihre Verhältnisse, fangen eher so ein bisschen Verhalten an. Also es gibt zum Beispiel den Fish-Out-of-Water-Spot, ein Cover jagt das nächste. Aber die machen das so in ihrer eigenen Variante auf eine Art und Weise, wie du diese Art von Spot, glaube ich, vorher noch nie gesehen hast. Und Fletcher muss ich loben für das beste Hurricane Rana Selling im ganzen Wrestling-Business. Der kriegt einen Hurricane Runner ab von Mike Bailey, der aus dem Ring geflogen kommt und sellt und schreit und das hat ihm wehgetan und du siehst den Schmerz im Gesicht von Kyle Fletcher. Wirklich sehr, sehr stark. Außerhalb vom Ring gibt es dann die nächste krasse Szene. Mike Bailey mit einem Acai Moonsault, aber with a twist, also mit einer kompletten Schraube, weil warum denn eigentlich nicht? Zur Rache gibt es einen ganz, ganz miesen Move von Fletcher. Die beiden stehen dann auf der Barrikade. Wir sind immer noch außerhalb vom Ring. Und es geht ein bisschen hin und her, was wird da jetzt kommen? Und Fletcher hebt Bailey hoch und verpasst ihm einen Bodyslam auf die Kante von der Guarding Rail. Und das sah so, so böse aus. Wir sehen dann auch die Close-Ups auf den Rücken von Mike Bailey, der ist sichtlich gezeichnet. Also das ging vor allem auf die Hüfte und das kann ich euch sagen, als jemand, der schon eine Hüft-OP-Intus hat wegen seinen ganzen Spots beim Wrestling, das war nicht gesund. Das hat sich nicht gut angefühlt für Mike Bailey, aber der rächt sich erstmal. Der rächt sich dafür, auch außerhalb des Rings. Wir sind in der Werbepause übrigens. Also wenn ihr denkt, das ist hier die Art Match, wo so gearbeitet wird wie sonst, dass man in der Werbepause ein bisschen langsam macht und dann gibt es ein bisschen Haltegriff und so, nix da. Es gibt als Rache von Mike Bailey eine Aktion außerhalb des Rings, nämlich eine Reverse Hurricane Rana. Kann man mal machen. Wir sind dann wieder zurück aus der Werbepause. Die ganzen krassen Szenen außerhalb des Rings werden uns gezeigt, nochmal im Double Feature. Und als nächstes gibt es eine kleine Variante von Mike Bailey von einem seiner Trademark-Moves. Er hat Fletcher auf dem Apron, steht auch selbst auf dem Apron mit dem Rücken zu Fletcher, aber kontrolliert das Bein von ihm. Er hält Fletchers Bein fest, um dann abzuspringen in dem Moment, wo er es loslässt, mit seinem Moonsault, mit dem Double Knee Drop. Fand ich sehr, sehr clever, weil das habe ich sonst immer schon kritisiert, warum springt der ins Nichts nach hinten? Ja, jetzt kontrolliert das Bein des Gegners und weiß, okay, der Gegner muss da noch liegen, weil ich kontrolliere ihn ja bis kurz vorm Absprung. Das war durchaus sehr, sehr smart. Nicht so smart war dann Folgendes von Mike Bailey. Er geht aufs Top Rope, Fletcher liegt im Ring, Bailey setzt an zur Shooting Star Press, macht die Shooting Star Press auch, aber kriegt beide Füße von Fletcher mitten ins Gesicht. Dann der Dartwurf von Fletcher gegen Bailey. Last Ride, Ansatz zum Cover und ja, das ist natürlich der Three Count und das sind die drei Punkte für Fletcher, haben wir uns gedacht. Nächster Kickout von Mike Bailey, bitte was? Und jetzt gehen wir aber in die heiße Phase von diesem Kampf. Zig Nearfalls, die meisten davon tatsächlich für Bailey. Was für ein heißes Match. Wir haben nur noch 5 Minuten, wird durchgesagt. Uiuiui, jetzt wird es aber Zeit, Niki, für die ganz großen Waffen. Wir sehen auch eine große Waffe, nämlich die Ultimate Weapon von Mike Bailey. Also vom zweiten Ringseil, sein Shooting Star Press Knee Drop in den Rücken von Fletcher. Das Ding sitzt auch, sein größtes Manöver im Arsenal. 1, 2, Kickout. Wow. Ja, Fletcher, der ist smart. Nach so einem großen Move rollt der sich erstmal nach draußen, um ein bisschen Luft zu verschnaufen. Bailey will direkt hinterhersetzen mit einer Shooting Star Press aus dem Ring raus vom Apron und landet mit dem Knee Drop auf dem Hallenboden. Aua, jetzt braucht er nicht nur eine Hüftoperation, jetzt braucht er auch noch 2 Knieoperationen. Das war überhaupt gar nicht gut. Es geht zurück in den Ring, aber vorher gibt es noch einen Last Ride auf den Apron von Fletcher, weil warum nicht? Dann im Ring der Sheer Drop Brainbuster. 1, 2, Kickout, bitte was? Sie kicken hier wirklich aus ihren krassesten Manövern. Es gibt noch ein bisschen hin und her. Lariat von Fletcher gelingt auch. Nochmal der Ansatz zum Sheardrop Brainbuster. Wir haben nur noch 1 Minute und Bailey kontert mit einer wilden Variante von einem Straight Jacket Jackknife Cover. 1, 2, kein Kickout, sondern die 3 und der Upset-Sieg, Niki, für Mike Bailey in diesem Match, was einfach der absolute Banger war und was er gewinnen kann mit weniger als 60 Sekunden, die verblieben waren.
Das war krass. Dieses Match war wirklich alles, was du, wenn du AEW guckst und wenn du Pro-Wrestling liebst, was du geliebt hast. TJ, jetzt zieh dich auch mal aus. Wirklich, es ist wahnsinnig heiß hier drin. Winter ist überhaupt nicht mehr coming, Summer is coming. Also dieses Match war grandios. Wirklich, also was wir da gesehen haben, was diese beiden sich im Ring gegeben haben, was die aufgeopfert haben, um dieses Match auf die Beine zu stellen für nur dieses Turnier, für nur die Continental Championship. Und das ist das, was ich meine. Hier hast du gesehen, die beiden wollten gewinnen. Jeder von den beiden hatte ein absolutes Interesse daran, dieses Match zu gewinnen, egal was es kostet. Das habe ich vorhin bei dem Frauenmatch nicht gesehen. Und diese Intensität hat dieses Match einfach so wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Und als dieses Match vorbei war, dachte ich mir, okay, Tony Khan, du hast es wieder geschafft. Ich habe jetzt hier das nächste 5-Sterne-Match gesehen, was nicht random war, sondern es hat einen Sinn, es hat einen Zweck erfüllt. Es hat einen absoluten Upset gehabt. Also wer hätte damit gerechnet, dass Kyle Fletcher hier gegen Mike Bailey verliert? Also TJ, ein absolutes 10-von-10-Match, wirklich.
Richtig, und dazu möchte ich auch genau das Gleiche sagen. Das war für mich ein 5-Sterne-Match in seiner Kategorie. Ich sage das immer, du kannst nicht alle Matches auf derselben Skala miteinander vergleichen. Ein Steel Cage Match ist nicht dasselbe wie ein Trios Match und ein Opener ist nicht dasselbe wie ein Main Event. Das hier war für seine Art Match, Aaron, für ein Turniermatch, das bestmögliche Match, was drin war. Das war nicht nur bestmöglich, das war besser als bestmöglich. Das war perfekt, das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Match hat alles gepasst. Jeder einzelne Move, jeder Konter, jeder kleine Handgriff, jeder Nearfall. Unfassbar, das war Wrestling in Perfektion. Und Fletcher, ja, der hat jetzt immer noch seine 6 Punkte, da kann er sich freuen. Bailey kann sich freuen über 3 Punkte. Aber Fletcher und Okada, Aaron, die haben jetzt gleich viele Punkte.
Da ist natürlich jetzt auch der Okada wieder auf dem Drücker und da wird natürlich die Story innerhalb der Don Callis Family auch wieder ein bisschen ernsthafter, denn sie streiten sich ja definitiv um die erste Platzierung in der Gold League, was auch zu Spannungen untereinander wieder führen kann. Ne? Man hat nach dem ersten Match noch den Handshake gesehen, aber auch ich will natürlich hier ganz kurz meinen Senf dazu geben. Das ist für mich das TV-Match of the Year, zusammen mit Ospreay gegen Takeshita. Das sind für mich einfach, das ist dieselbe Kategorie, von der TJ gesprochen hat. Und was ich auch noch einmal hervorheben will, weil TJ das so wunderbar in seinem Rundown erwähnt hat, es ist in der Pause etwas abgegangen. Bedeutet, die Zuschauer wollten dabei sein. Du willst mehr von diesem Match sehen. Und dann auch dieses Timing zum Schluss. Es ist quasi zeitgleich mit 1 Minute to go kommt dieser Pin und du denkst dir nur, Wahnsinn, wie die das auf die Beine gestellt haben, uns hier wirklich nochmal mehr Intensität mit reinzubringen. Und auch wenn ein Fletcher hier verloren hat, schlecht ausgesehen hat er nicht. Und das ist eine Kunst, mir das auch so zu verkaufen. Kudos an beide Teilnehmer, aber Kyle Fletcher für mich innenringtechnisch bisher der MVP dieses Continental Classics. Einfach der absolute Wahnsinn, Niki.
Und Fletcher ist auch der, der hier wirklich aus diesem Turnier rausgehen muss. Der muss nicht mit dem Titel rausgehen, aber der muss hier mit einer Star-Power rausgehen. Und genau solche Matches bauen ihn genau dahingehend auf. Wirklich, also das ist der Typ für die Zukunft von AEW. Den muss AEW sich ganz, ganz nahe halten. Das ist der nächste Ospreay. Wenn du so willst, wenn Ospreay irgendwann wirklich zu kaputt ist, nichts mehr machen kann, das ist der, der dann die krassen Matches abreißt. Das ist der, der in 3, 4, 5 Jahren dann wirklich auf dem Kaliber eines Ospreys ist und da richtig, richtig abreißen kann. Also da intens, TJ, ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Also mir ist warm, ich könnte eigentlich noch was ausziehen, aber dann wird das Video gesperrt, das können wir nicht machen.
Nein, Niki, wir wollen nicht hier gesperrt werden auf YouTube, aber der Vergleich mit Ospreay, das ist ein guter. Und beide haben halt etwas gemeinsam, ich möchte es nochmal betonen, obwohl du es vorhin schon angesprochen hast, Fletcher und Bailey auch versuchen, das ganze Match über zu gewinnen. Das hier war nicht nur dein typisches AEW-Spotfest, wo zwei Leute super krasse Kontersequenzen haben und sich neue Moves ausdenken. Nein, das ganze Match über hattest du das Gefühl, beide versuchen zu gewinnen. Und genau das ist es auch, womit ein Will Ospreay heutzutage so herausstechen kann aus der breiten Masse von Leuten, die zwar größtenteils alle gut wrestlen können, aber nicht jeder, der gut wrestlen kann, weiß, wie man ein Match auf eine Art und Weise erzählt, wo es oldschoolig danach ausschaut, dass beide versuchen zu gewinnen.
Das definitiv. Und diese Matches zeigen mir dann auch, okay, das Continental Classic ist gut, da wo es ist. Es ist genau in dieser Zeit, wo die Wrestling-Fans normalerweise ein bisschen runtergehen. Es ist kein Rumble, es ist kein Mania, es ist wirklich so ein Winterloch. Und genau das fängt AEW hier auf und das finde ich großartig. Deshalb freue ich mich auch auf Worlds End. Wir gehen beruhigt und aufgewärmt jetzt weiter und haben natürlich ein Backstage-Segment mit dem Hangman. René Paquette fragt ihn nämlich, okay, du hast jetzt mit Swerve gekämpft, was kommt denn jetzt? Was ist next für dich? Und Hangman sagt, ey, am Ende des Tages ist es immer das Gleiche. Ich will den World Title zurück. Joe, ich werde ganz, ganz, ganz genau zuschauen heute. Bei World's End, egal wie, will ich meinen Titel zurück. Und Aaron, du warst ja jetzt auch nicht der größte Fan von Joe und Hangman. Ich ja auch nicht. Jetzt scheinen die bei World's End wieder aufeinander zu treffen. Für mich eigentlich nur machbar, wenn du eine andere Personalie, die potenziell noch einen Vertrag hat, den sie einlösen könnte, hier mit hineinkommt. Oder siehst du das anders?
Also ich traue dem ganzen Braten noch nicht, dass wir hier ein Singles-Match zwischen den beiden bekommen, das dann quasi die Trilogie abrundet. Ich gehe schwer davon aus, dass wir jemanden oder vielleicht auch mehrere Personen diesem Match noch hinzufügen. Erstmal muss ich sagen, ich würde mich schwer wundern, wenn ein Swerve wirklich gar kein Interesse jetzt daran hätte, in diesem Main Event bei World's End auch zu stehen. Das ist, finde ich, ein vertretbarer Grund, darüber auch nachzudenken, auch mit der Tatsache, dass das ja sein erklärtes Ziel bei seinem Return bei Full Gear war. Du musst ja was aus diesem Segment nach dem Main Event auch machen, wo der Herr seine Rückkehr feiert. Auf der anderen Seite haben wir noch einen MJF. Ich kann mir auch vorstellen, gerade weil World's End ja bekanntlich etwas ist, mit der MJF auch im Jahre 2023 noch ein Hühnchen zu rupfen hat, dass wir den Herrn zurückbringen. Allerdings muss ich sagen, wir haben nach Forbidden Door von einem MJF gehört, er will wieder MJF sein. Wäre jetzt ein MJF wirklich jemand, der sagt, ich bucke mich mit einer Titelchance in ein Multiman-Match rein, eine Woche vorher, dass mich jeder kommen sieht? Das wiederum zweifle ich ein bisschen an. Von dem her, MJF Return bei World's End, ja. Ob er da im Main Event bzw. in dem Match um den World Title steht, das bezweifle ich tatsächlich. Das passt mir nicht zu seinem Charakter.
Also glaubst du nicht an MJF gegen Eddie Kingston bei World's End?
Nein, daran glaube ich nicht.
Und Hangman bitte. Wir wollen das Trios-Match. Hangman, Kingston, MJF. Ne? Also da arbeiten wir jetzt
vielleicht
Stück für Stück hin, würde
ich sagen. Glaub dem TJ, wir haben, we believe in Eddie Kingston.
We believe. Wann kommt Bolief eigentlich? So, wir gehen weiter. Wir haben nämlich noch ein Match zu besprechen. Das Backstage-Segment von den Bucks, da streichen wir, wie gesagt. Die machen ein Trios-Match für die nächsten Wochen fest. Die Elite einfach wieder zusammen. Wir haben einfach ein Match in Manchester. Okay, Haken dran. Keine Ahnung, wenn die es einfach abhaken, hake ich es jetzt hier auch einfach ab. Dann haben wir den Main-Event. Eddie Kingston gegen Samoa Joe. Mit Hook am Ring, das muss man auch sagen. Also Hook kommt als einziger mit raus, weil die anderen beiden Ops sind ja kaputt. Und das ganze Dojo ist auch kaputt. Die wurden alle gestapelt, die müssen sich jetzt erstmal die Tackernadeln alle wieder rausziehen. Das ist bestimmt auch nicht so wirklich angenehm. Ja, Hook ist leider ein bisschen dumm und zieht vor den Augen des Refs kurz Eddie am Bein. Surprise, surprise, dafür wird man beim Wrestling des Matches verwiesen. Ja, es wird uns klar gemacht, Joe ist hier alleine. Er hat keine Ops an seiner Seite, Hook wird rausgeschmissen, er ist auf sich allein gestellt. Dieses Match war ein, ich sag mal, ein Fleischcatch. Also es war wirklich, es war geprägt von Chops, es war geprägt von stumpfen, brutalen Aktionen. Wer es mag, mag es. Wer nicht, der wird jetzt auch nicht sein Wrestling-Mekka hier gefunden haben. Ich möchte aber erwähnen, dass die Crowd trotzdem streckenweise sehr auf Eddies Seite stand. Da hat man auch wieder gesehen, Eddie Kingston kann so viel mehr vor einer Crowd und kann auch in großen Spots funktionieren. Also Tony Khan, bitte höre das. Eddie Kingston kann funktionieren vor Crowds. Ich fand, beide hatten hier im Match sehr viel Spaß. Das meine ich gesehen zu haben. Auch Eddie Selling muss ich loben, weil der war zwischendurch komplett am, also sah aus, als ob er komplett am Ende war, hat er so geil rübergebracht. Ich liebe das, wenn er gerade irgendeinen harten Move eingesteckt hat, dann so ein bisschen rückwärts taumelt und einfach so in die Luft so ein bisschen Schattenboxen macht, in der Hoffnung, den Gegner zu treffen. Ich mag das sehr. Richtung Ende gab es dann einen Schlagabtausch im Ring, Powerslam von Joe, 1-2 Kickout und irgendwann beißt Eddie den Joe in den Finger. Also irgendwie, weiß ich nicht, haben heute, das Catering war alle oder so, ich weiß nicht, irgendwie haben dauerhaft Leute hier rumgebissen. Die Backfist von Eddie Kingston geht dann am Ende ins Leere, Coquina-Klatsch von Joe wird angesetzt und Eddie klopft ab. Er schläft nicht ein, er klopft aktiv ab. Samoa Joe verteidigt somit seinen World Title TJ. Was machen wir jetzt aus diesem Main-Event von AEW Winter is Coming?
Was machen wir aus diesem Main-Event? Wir sind erstmal traurig, dass Eddie Kingston nicht neuer World Champion ist. Also ich hätte ja ein Haus drauf verwettet, dass er hier World Champion wird. Hat irgendwie nicht geklappt. Und das Finish, ja, das fand ich dann schon ganz gut, weil eigentlich, na, also ab dem Moment, wo er da im Finish von Joe lag in dem Submission-Move, da bist du schon davon ausgegangen, ja, Eddie Kingston, das ist so ein Fighter, das ist so ein Kämpfer, der wird jetzt bewusstlos. Ne, der wird jetzt ehrenvoll bewusstlos und der ist sich zu fein, hier an dieser Stelle zu tappen. Aber Aaron, nichts da, selbst ein Eddie Kingston muss an der Stelle acknowledgen, Joe, heute bist du der bessere Mann, ich tap, ich gebe auf. Titelverteidigung im Main Event, nicht das beste Match, nicht das schlechteste Match.
Genau das ist es nämlich. Denn Eddie Kingston hat genau diesen Joe gefordert und die Kommentatoren stellen das auch fest, er hat diesen Joe bekommen. Und da ist sich dann ein Eddie tatsächlich nicht zu schade aufzugeben. Von dem her hat dieses Finish für mich absolut Sinn gemacht. Ich habe noch zwei Anmerkungen zu einem Match. Das eine, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber ein Samoa Joe hat ein Attitude Adjustment und ein STF angesetzt und in diesem Zug auch ein Salut ausgesprochen. Ich gehe mal schwer aus, dass er damit den Goat John Cena meint. Von dem her würde ich sagen, war dann auch diese überhebliche Arroganz am Ende des Tages der Grund, warum ein Eddie aus diesem Move auch nochmal rausgekommen ist, was ich eine süße Sache auf jeden Fall fand, weil es als Heel Bestand geblieben hat, aber trotzdem einem ehemaligen Weggefährten somit Tribut gezollt. Mich holen diese All Japan Kings Road Matches immer wieder ab. Ich mag das, ich stehe da drauf. Ich finde es immer wieder schön, wie uns dadurch einfach auch ein Eddie Kingston ein Stück Wrestling-Geschichte in die Moderne bringt, ja, und seinen Idolen wie Kawada, Misawa und Kobashi hinterhereifert. Man muss aber auch ganz klar sagen, das passt nicht zu jedem. Hier hat es für mich gepasst. Hier war es ein Schlagabtausch, wo sich danach jemand eben auch geschlagen gibt. Und eine tolle Sache für jeden, den es noch interessiert danach, guckt euch die Promo von Bryan Danielson nach dem Main Event an. Da war das Ganze schon off-air. Das muss man dazu sagen, wo ein Danielson sagt, I believe in Eddie Kingston. Ich habe dich damals den King of the Bums genannt. Das bist du für mich jetzt nicht mehr. Du bist 5 Matches zurück und gibst schon dein Alles. Und das wiederum, muss ich sagen, ist etwas, mit dem mein Eddie Kingston ja dann doch auch immer wieder mein Publikum ankommt, oder TJ?
Ja, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Dieser Kings Road Style, den kannst du nicht in jedem Match gegen jeden Gegner bringen. Wir hatten auch schon Situationen im Buy-In von irgendeinem Pay-Per-View, in der Kickoff-Show tritt Eddie Kingston gegen irgendwen an und macht diese Art von Match. Nein, so ein Match gehört für mich in einen Main-Event. Das ist der Spot, um auf diese Art und Weise zu worken, wie sie es hier gemacht haben, inspiriert eben von den Leuten, die Eddie Kingston cool fand, als er noch Wrestling-Fan war und nicht aktiver. Und ja, das war der richtige Zeitpunkt für so eine Art Match, Nikki.
Jetzt steht Eddie Kingston natürlich 0-3 in World-Title-Matches. Er hat gesagt, er hat jetzt nicht so viel mehr in sich. Das ist jetzt die Frage, Aaron, kommt da für Eddie Kingston noch was? Oder ist jetzt, lage ich mal langsam, wirklich auch dieser Eddie-Zug einfach auch mal abgefahren?
Nein. Dieser Zug nimmt irgendwann Fahrt auf und der Moment, wenn Eddie Kingston diesen World-Title in die Höhe streckt, wird ein grandioser sein. Man wird ihn jetzt auf eine Suffering-Period sozusagen nochmal schicken, wo er wieder selber an sich zweifelt, wo er sich selber wieder hocharbeiten muss. Ich meine, Eddie Kingston, der lebt genau dafür, solche Stories einfach auch allein zu erzählen und damit auch die Emotionen auf unsere TV-Bildschirme zu transferieren. Aber dieser Moment wird kommen. Und so ein kleiner Sneak Peek, er hat vor kurzem im Interview gesagt, er hat noch 6 Jahre Vertrag bei AEW und dann möchte er nach Alaska ziehen. Ich glaube schwer, dass wir in diesen 6 Jahren einen Eddie Kingston noch mit einem AEW-World-Title sehen. Ja, I believe, TJ hat mich hier einfach auch zum Believer gemacht. Das ist doch, das muss doch sein. Ganz bestimmt.
Ja, wir werden mal sehen, Eddie Kingston. Also ich bin gespannt, weil Eddie Kingston jetzt langsam, also es muss langsam was passieren. Also er ist jetzt schon lange bei AEW, er hat noch nie wirklich was gerissen. Da kann es jetzt langsam mal in eine Richtung gehen, wo man
halt
sagt, okay.
Halt, Niki, das stimmt nicht. Er hat das erste Continental Classic gewonnen und er hat die heilige Dreifaltigkeit aus Ring of Honor, New Japan Strong Title und dem ersten Continental Title gehalten. Ja, der hat das Ding nicht lang gehalten und dann an Okada verloren, aber initialer Continental Classic Champ kann man schon auch mal machen. Es ist nur seit seiner Verletzung jetzt einfach wenig.
Es ist, okay, gebe ich dir den Punkt, er hat das gerissen, aber ich rede vom Bigger Picture und nicht Titel 725 bei AEW. Also er muss jetzt langsam mal in die großen Regionen aufsteigen. Ich finde, da geht es jetzt hin. Und damit rutschen wir langsam ins Fazit der Show. Und ich muss sagen, ich habe die erste Stunde habe ich geguckt und dachte mir, boah, okay, ja, das Frauenmatch hat mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Aber dann mit der zweiten Stunde, mit dem Hangman Swerve Match, mit dem Mike Bailey Match und auch der Main Event war völlig in Ordnung, ist diese Show am Ende dann doch noch heiß geworden. Das muss ich dann doch sagen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt bei dieser Show. Ich finde, das hat man in der Review von uns dreien hier auch gemerkt, dass wir wirklich für gewisse Matches einfach gebrannt haben. Und ja, TJ, stimmst du mir dazu oder sagst du, das Frauenmatch war dein Match of the Night?
Nein, also was hier das Match of the Night war, das war sehr, sehr klar. Kyle Fletcher gegen Speedball Mike Bailey. Und wenn ihr einer der Zuhörer seid oder Zuhörerinnen, die hier immer reinhören wöchentlich, damit ihr AEW nicht gucken müsst, tut euch den Gefallen. Schaut euch dieses Match an. Das mit Hangman und Swerve war auch super, aber Speedball Mike Bailey gegen den Protostar Kyle Fletcher, das ist wirklich ein Must-See-Match. Bitte, 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 schaut euch das an. Aaron hat es vorhin gesagt, sein TV-Match des Jahres, mal zumindest bei AEW. Und da würde ich auch zustimmen. Also ich wüsste nicht, welches Match ich dieses Jahr im TV besser fand als dieses. Das war wirklich herausragend. Da haben sie sich nochmal was Schönes aufgehoben fürs Ende vom Jahr. Für Winter is Coming. Ja, ein Special, was jetzt nicht, ich sag mal, die Episode ist von Winter is Coming, die am besten im Gedächtnis hängen bleiben wird. Also der Moment mit Sting damals, das ist immer noch unangefochten. Das ist ein Riesenmoment. Da wirst du, glaube ich, erstmal nicht mehr hinkommen. Aber nichtsdestotrotz, Aaron, ein gutes Special mit einem absoluten Must-See-Match, mit neuen Damen-Tag-Team-Champions, mit einem World-Title-Match. Kann man sich doch anschauen, oder?
Es reiht sich für mich auf jeden Fall in die guten Episoden der Vorjahre ein, wo ich auch klipp und klar sage, Winter is Coming ist jedes Jahr auf jeden Fall einen Blick wert, den ihr euch da draußen leisten könnt und in dem Fall wirklich auch solltet. Für mich ist es schönes Storytelling mit Hangman gegen Swerve. Da habe ich ja auch schon ausgesprochen, wie toll ich das am Ende des Tages finde und auch dann gespannt bin, wie es weitergeht. Ich finde gerade das Continental Classic liefert im Moment extrem ab und Kyle Fletcher jede Woche immer wieder gerne, hat seinen Spot auch gefunden, hat auch gesagt, er will in der Zeit, wo Ospreay weg ist, diesen Spot übernehmen. Ganz ehrlich, ich bin gespannt, ob er den überhaupt nochmal abgibt, weil für mich ist er einfach jetzt eine ganz feste Bank, die ich eben auch bei jedem Pay-Per-View in einem prominenten Match sehen will, wo du genau diese Komponente ohne Ospreay bisher nicht so bekommen hast. Aber ganz ehrlich, ich bin da auch sehr überzeugt davon. Wir haben ein bisschen Warm-Up-Tempo gebraucht. Die Show ist dann aber tatsächlich sehr heiß und warm zu Ende gegangen. Ganz passend zu dem Winter, den wir gerade noch in Deutschland haben, ohne viel Schnee. Von dem her, ich bin glücklich und ich wäre so bei einer, ja, 3,25 von 5. Dafür war mir der Anfang einfach ein bisschen zu kalt, Niki.
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Wir müssen natürlich den Tony der Woche, den müssen wir noch in irgendeiner Form küren. TJ, möchtest du beginnen?
Unbedingt. Mein Tony der Woche war, dass wir jetzt die Elite quasi offiziell wieder vereinigt haben, aber man hat keine große Sache draus gemacht.
Ja. Ja, das ist traurig. Aaron, hast du einen anderen Tony oder stimmst du ihm dazu?
Nein, ihr habt alle meinen Tony der Woche schon gehört. Das ist Danny Garcia und Mark Briscoe. Da bin ich genug rumgeflippt. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Das ist für mich mein Tony der Woche und schlimm genug, dass ich es nochmal erwähnen muss.
Ich, dann, guck mal, ihr seid beide negativ so. Ich gehe ins Positive rein. Und zwar habe ich vorher von Mike Bailey nicht viel gesehen, außer das, was er bei AEW gemacht hat. Und ich muss sagen, von Fletcher weiß ich, dass er abreißen kann. Von Mike Bailey wusste ich nicht, dass er so abreißen kann. Demzufolge geht mein Tony der Woche definitiv an Mike Bailey für dieses Match.
Und Ist im Übrigen auch spannend, weil man kann somit einen Tony der Woche für geniales Wrestling geben, aber auch für zweifelhafte Booking-Entscheidungen. Also nur um das so mal klarzustellen für die Leute, die es jetzt nicht verstehen, warum Niki für etwas sehr Gutes den Tony der Woche vergibt.
Ja, es ist das, was Tony Khan eben macht. Das ist einmal das Signing für Mike Bailey und einmal eben die Scheiße, die er mit Mark Briscoe und Co. macht. Also das ist hier sehr ambivalent, was man hier alles machen kann. Wir sind damit am Ende dieser AEW-Review angelangt. Ich plugge nochmal Samstag, Sonntag, Samstag der Stream Collision und Saturday Night's Main Event, Sonntag der große Weihnachtspodcast. 15 Uhr geht's los. Und dann, ich glaube, mindestens 8 Stunden geht der ganze Bums. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Aber freut euch drauf, wir werden lustige Sachen machen. Wir werden die Spotties auslosen und so weiter und so fort. Das wird ganz, ganz lustig. Ich habe gehört, irgendwer soll eine Laudatio halten. Ich weiß noch nicht, werden wir dann im Stream sehen. Werden wir mal schauen. Ich übergebe die Schlussworte erst an den Aaron und dann an den TJ. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden weiterhin so viel Spaß haben mit dem Continental Classic. Schaut mit uns Collision, schaut mit uns Saturday Night's Main Event, schaut die Review danach. Da bin ich natürlich auch immer sehr, sehr fein drauf, dass die Sickos sich da die Mühe geben, auch Kommentare zu schreiben. Lasst uns eure Meinung hierzu gerne auch in den Kommentaren wissen, was ihr von unseren Meinungen haltet, was ihr zur Show haltet. Und ansonsten freue ich mich einfach nur auf die nächsten Tage. Winter is not coming, Winter ist hier. Wir haben Spaß. Bis bald und TJ hat die letzten Worte.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, falls es bei dieser Review keine Störgeräusche gab, dann freut mich das sehr, denn in der Wohnung über mir wurde das Parkett geschliffen während dieser Podcast-Aufnahme und das hat das Konzentrieren teilweise recht schwierig gemacht. Aber ja, danke Jungs, dass ihr mit mir drüber geredet habt, über diese Episode. Und was verbleibt mir zu sagen? Ich würde sagen, es verabschiedet sich euer Trio Infernale, bestehend aus TJ,
Aaron
und Niki.